kraftvoll leben. Ja, wer wünscht sich das nicht? Gesundheit gilt als eines der höchsten Wünsche, wenn man den Schweizer fragt, was du dir wünschst. Gute Gesundheit, Kraft haben, Power haben. Es ist cool, wenn man viel leisten kann, wenn man das Gefühl hat, man kann Bäume ausreißen. Es ist ja wirklich leise. Wenn man merkt, hey mal, ich kann etwas bewegen. Und am Abend, wenn man zurückschaut auf den Tag, das Gefühl hat, mal, heute habe ich etwas gemacht. Das tut einem so ein bisschen gut, oder? Und wir Männer sind vielleicht in dem noch fast ein bisschen mehr anfällig, weil wenn wir das Gefühl haben, wenn wir viel geleistet haben, kraftvoll gewesen sind, fühlen wir uns gut und irgendwie vielleicht auch ein bisschen bestätigt. Das macht mich ja dann wertvoll, wenn ich viel leiste. Aber was ist, wenn ich mit meinen Grenzen konfrontiert werde? Und da werden wir ja alle früher oder später. Spätestens, wenn ich älter werde, und das merke ich ja auch mit 50, 52, ich komme an meine Grenzen. Meine Grenzen werden enger, kleiner. Und meine Kraft ist nicht mehr scheinbar endlos, wie ich vielleicht manchmal fast das Gefühl hatte. Ich werde konfrontiert mit Schwachheit. Oder meine Frau hat jetzt bald 8 Monate Long-Covid. Wir werden mit dem konfrontiert, was bedeutet, plötzlich nicht mehr so kraftvoll durchs Leben zu gehen, alles, was man uns vornimmt, können anzupacken, sondern plötzlich ist nicht mehr viel möglich. Es ist ein Lebensprozess, der nicht nur einfach ist. Und wenn wir heute und in dieser Predigt hier über kraftvoll Leben reden, geht es nicht darum, dass ich ein Rezept habe, irgendwie Biostrat Super Plus oder so. Und wir wieder alle so mega powerful als Bodybuilder vorne stehen. Oder ewig jung bleiben und nie sterben in dem Sinn. Nein, es geht um eine andere Kraft. Und zwar um eine Kraft, die jeder erleben kann, egal wie weit und wie eng seine Grenzen sind im Leben. Es ist eine Kraft und eine leere Kraft von Leben, ob ich weite Grenzen habe oder enge. Und das ist mega spannend. Und das ist das, was wirklich unser Leben schlussendlich ausmacht. Wir tauchen ein in Johannesbrief und wir schauen mit euch zusammen den Johannesbrief ein bisschen anschauen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger auseinandernehmen. Und ich mache heute den Start. Also der Johannesbrief, der ist geschrieben vom Johannes, so heisst er ja auch. Es gibt verschiedene Johannes in der Bibel. Es geht um den Johannes, der mit Jesus zusammen das Leben verbracht hat, sprich die 3 Jahre sicher als sein Jünger unterwegs war. Der Johannes ist einer der Lieblingsjünger war, wenn man das so will. Das heisst, er hat sehr eine Nähe zu Jesus, eine Liebe. Und das drückt er extrem stark aus in all seinen Schriften. Wir haben die 3 Johannesbriefe von ihm, wir haben das Johannesevangelium von ihm und wir haben die Offenbarung von ihm. Und das zeichnet die Schriften aus, dass Johannes eine innige Beziehung hat zu Jesus, eine Leidenschaft und einen Treif. Es geht ihm wirklich um Jesus. Und das ist schlussendlich auch das Kraftvolle. Wenn der Brief geschrieben wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ideen. Entweder in den 60er Jahren nach Christus noch in Jerusalem oder in den 80er Jahren nachher in Ephesus, also in der heutigen Türkei im Westen, wo es auch die Sendschreiben gibt, die dann eben auch in der Offenbarung vorkommen. Der Johannes hat den Brief nicht an eine Gemeinde geschrieben, sondern er hat den Brief in die Zeit geschrieben, wo er damals erlebt hat, mit diesen Herausforderungen. Und er hat sie zuerst an Gemeindeleitungen geschrieben und mit dem Ziel, dass man die dann eben in der Gemeinde auch auslegen oder darüber reden. Eine Art wie ein Rundschreiben an Gemeinden von damals. Ausschlaggebend war das, weil es schon ziemlich viel Verwirrung gegeben hat um die Person Jesus. Und darum, das ist natürlich sein Kernthema und darum hat er den Brief geschrieben, um doch einiges klarzustellen. Also, da kommen wir in den Brief und uns liest der Hans-Jörg einmal das erste Kapitel vor. Das Kapitel können wir in 2 Teile einteilen, 1-4 und dann 5-11, glaube ich.
Es war von Anfang an. Wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkünden wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist.
Kannst du noch mal an Anfang, Roland, dass wir die ersten vier Verse haben zum Start? Die ersten vier Verse habe ich überschrieben und das ist eigentlich so der erste Titel: In Jesus sein. Kraftvoll leben in Jesus sein. Was machst du für Erfahrungen, wenn du mit Menschen über Jesus redest? Ich mache Erfahrungen, über Gott kann man relativ einfach reden. Viele Leute glauben, dass es irgendetwas gibt. Über Jesus kann man auch reden und am ehesten komme ich Zustimmung über, vielleicht, okay, es könnte sein, dass es eine historische Person ist. Wenn es aber um einen Kern geht, wer ist Jesus wirklich, dann wird es herausfordernder für viele Menschen. Ist er ein Mensch oder ist er mehr? Und genau das ist die Thematik, die Johannes bereits hier mit sich hatte und im Umfeld. Da sind Menschen in die Gemeinde gekommen, die genau den Kern vom Evangelium hinterfragt haben. Jesus ist doch einfach ein Mensch. Er ist nicht Gott. Und gegen das nimmt jetzt Johannes Stellung und geht sehr weitgehend auf das Thema ein. Wenn wir jetzt den Start vom Johannesbrief anschauen, vielleicht kommt uns auch in Erinnerung, wie der Johannes das Evangelium startet. Im Evangelium startet er nämlich: Am Anfang war das Wort. Und da startet es war von Anfang an. Und wenn ihr euch die Bibel ganz am Anfang aufschlägt, dann heisst es, am Anfang schuf Gott. Also wenn wir das lesen, erinnert es uns zuerst einmal ganz an die Thematik, okay, was jetzt kommt, ist schon immer gewesen, ganz am Anfang. Und das ist die erste Bedeutung. Der Johannes stellt also Jesus ganz von Anfang her in grossen Zusammenhang, in grossen geschichtlichen Bogen von Gott mit dem Mensch. Und sagt damit, Jesus ist nicht einer, der einfach in der Geschichte erschienen ist, sondern ist einer, der existiert hat, schon vor dem Geschichtlichen. Also einer, der immer war, ewig, jetzt gekommen ist, sichtbar wurde und auch wieder gegangen ist. Also das ist die erste Bedeutung. Er ist der Ewige. Und die zweite Bedeutung, es war am Anfang. Das könnte man auf das beziehen. Er ist der Erste von etwas Neuem. Und das etwas Neuem, das schildert die jetzt. Nämlich, er sagt, ich bin Zeuge von etwas, was neu passiert ist auf dieser Welt. Ganz am Anfang von dem Neuen, nämlich mit dieser Person, wo etwas Neues passiert ist. Und das Neue hat mein Leben total verändert. Wenn etwas passiert auf dieser Welt, suchen wir Zeugen, oder? Und wenn wir etwas lesen in der Zeitung, überlegen wir ja, stimmt das? Der das geschrieben hat, hat der das erlebt? Oder hat er das einfach von jemandem abgeschrieben? Ist das einfach eine schöne Idee? Und das ist jetzt im Johannes extrem wichtig, dass er sagt, ich bin ein Zeuge von dem, was passiert ist, was Gott jetzt hier gemacht hat auf dieser Welt, was unsere ganze Welt verändert. Und ein Zeuge ist einer, der etwas sieht, der vielleicht gehört hat, der es vielleicht anlenkt oder wie auch immer, ein Beteiligter. Und auf das geht jetzt der Johannes ein und das ist ihm extrem wichtig. Der Johannes redet das jetzt nicht über eine schöne Philosophie, über eine neue Religion, sondern über etwas, das sein Leben verändert, wo er selber Teil ist worden davon. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es angelangt. Jetzt ist noch spannend, welche Sprache er braucht für das. Im Griechischen kann man das verschieden ausdrücken. Man kann das jetzt im Perfekt schreiben, wie es da ist. Und damit sagt er, Johannes, da ist etwas passiert. Ich war ein Teil davon und es ist nicht abgeschlossen. Das geht jetzt weiter. Das lebt jetzt in mir und verändert mich. Es ist mir immer präsent. Vielleicht magst du dich erinnern, als du dich das erste Mal verliebt hast oder in deine Frau verliebt hast, wo etwas passiert ist, etwas Zündendes. Da ist das in dein Leben gekommen und das bleibt jetzt hoffentlich. Das ist jetzt da und lebt. Das ist eben der Perfekt, es ist passiert. Im Aorist wäre es einfach punktuell passiert, abgeschlossen, fertig. Jetzt ist so geschrieben, es hat eine Zündung gegeben in meinem Leben, etwas Neues. Und jetzt lebt das. Ist mir vor Augen, bewegt mich, ist mein Motor, ist meine Leidenschaft. Und das ist das Neue. Und diese Begeisterung, finde ich, kommt in diesem Text schon recht stark vor. Jetzt sagt er, da ist das göttliche Leben gewesen und kommt auf die Welt. Und für das göttliche Leben braucht Paulus, Johannes, wieder einen speziellen Begriff, nämlich Zoe, das heisst Leben, göttliches Leben, im Gegensatz zum Leben vom Menschen, von der Psyche. Und jetzt sagt also der Johannes, da kommt göttliches Leben in die Welt und verändert etwas und nimmt Besitz von mir. Nämlich das göttliche Leben ist ewiges Leben. Und jetzt wird das, finde ich, auch spannend. Ewiges Leben heisst also nicht, ich existiere einmal einfach ewig, sondern ewiges Leben hat einen Namen. Ewiges Leben ist Jesus. Wer also ewiges Leben hat, hat Jesus. Wer nicht Jesus hat, hat nicht ewiges Leben. Das ist die Aussage vom Text. Ewiges Leben startet also darum heute bei dir oder gestern oder wenn auch immer, in dem Moment, wo das göttliche Leben in dir Raum nimmt, du ein Ja hast und eine Verbindung passiert. Der Neuanfang, wo man könnte sagen, wo da eben der Johannes Zeugen ist, wo immer wieder passiert, bei jedem Mensch, mit jedem Mensch, wo es Einverständnis gibt. Dann kommt ewiges Leben in dein Leben und das ist das, was dein Leben jetzt kraftvoll macht. Es geht also um die Person Jesus. Er ist Botschafter und Botschaft, beides zugleich. Er ist das Wort, aber er ist auch das Leben. Jesus selber gibt uns eine Definition, was ewiges Leben ist. Er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist und Jesus Christus als den, den du gesandt hast. Das ist ewiges Leben. Und spannend ist der Begriff erkennen. Wo der Adam die Eva erkannt hat, sind sie zu dritt gewesen, 9 Monate später. Also erkennen heisst eins gemacht. Der sich mit Gott durch Jesus eins macht, eins wird, dort kommt ewiges Leben rein. Und dort kommt die Kraft, die göttliche Kraft ins Leben rein, die jetzt dein Leben verändert und wirklich auf den Kopf stellen kann. Und bei jedem, wo das passiert, der wird jetzt gleich wie der Johannes, nämlich ein Zeuge vom Evangelium. Und darum sagt Jesus, werdet Zeuge von mir. Wenn wir also über den Glauben reden, geht es nie darum, dass wir hypothetisch einfach eine Theorie, eine Theologie weitergeben. Schlussendlich, die Kraft, die im Evangelium liegt, liegt darin, dass es Begegnungen sind, wo du und ich mit Jesus haben, wo ein neues Leben in dir entsteht und du wirst Zeuge von Jesus und von dem, was er macht mit dir. Und wenn du über das redest mit Menschen, dann wird es spannend. Weil es kann dir ja niemand sagen, nein, das stimmt nicht, was du erzählst oder erlebt hast. Du redest von dem, was du erlebt hast. Wie hier Johannes. Er redet von dem, was er erlebt hat. Er wird Zeuge von dem und sagt, ich erlebe das. Der Jesus, das ewige Leben, lebt in mir. Und das, sagt er, ist jetzt Botschaft, Verkündigung, die ich will raustragen. Jesus ist nicht eine weitere neue Religion, sondern Jesus ist schlicht und einfach das Leben. Das ewige Leben. Das kraftvolle Leben. Und er sagt jetzt, das ist eigentlich das kühlste, die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, wenn du ein Teil wirst von dem Leben mit Gott. Wenn du ein Teil wirst von dieser Familie. Und darum lädt er jetzt ein, in den nächsten Versen, vorher nochmal, lädt ein in die Gemeinschaft mit Gott und sagt, und das ist das Kühlste, das ist, mir freut Gott nicht, als wenn wir zusammenkommen, in dieser Art Gemeinschaft haben und jetzt mit Gott zusammen eins werden. Weil das ist das Kraftvolle. Das ist das Kraftvolle, was du kannst erleben, wenn du krank bist. Das ist das Kraftvolle, was du kannst leben im Sterben. Es ist das Kraftvolle, was du kannst leben, wenn du Kraft hast sonst. Das ist unabhängig von deinem Manpower. Das ist eine Kraft in dir, die nicht deine Kraft ist, sondern seine. Und in der Verbindung mit dir passiert etwas mit dir. Etwas, das dein Leben verändert. Und zu dem lässt hier die Johannes sein. Vielleicht ist das Feuer in dir ein bisschen verloschen. Vielleicht magst du dich erinnern, wo das passiert ist, der Moment, wo oder vielleicht ist es ein Prozess gewesen, wo Jesus so in dein Leben wirklich kam, mit dem ewigen Leben, die Kraft. Aber vielleicht hat es durch die Jahre ein bisschen andere Sachen gegeben, die wichtiger sind worden und du merkst gar nicht mehr so viel von dieser Power. Dann würde ich dich einfach ermutigen, lass ihn rein und besprich es mit Jesus. Gib ihm Raum und nimm dir Zeit mit ihm. Das ist vielleicht noch das Auffällige im Johannesbrief. Er redet wenig vom Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt von Jesus reden, könnten wir auch vom Geist von Jesus reden, vom Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das sind halt die Synonyme, das Gewisses auch, wo je nach Brief ein bisschen anders das Gewicht drauf liegt. Vielleicht hast du aber in deinem Leben andere Prioritäten angesetzt und merkst, es ist so viel anders wichtig geworden bei mir. Ja, so viele andere Ziele und Zeit wirklich für das zu investieren, wo ich merke, wo mir Kraft gibt, habe ich gar nicht mehr so. Vielleicht ist dir das ein oder andere mal zu entrümpeln aus dem Leben und zu sagen, ja, ich trenne mich von dem oder diesem. Ich meine jetzt nicht Personen, sondern ja, Sachen, wo du merkst, es frisst mir Kraft im Leben. Es tut mir nicht gut. Schaff Raum, Freiraum und Zeit mit Jesus. Und dann erlebst du, dass er in dir wohnt und eine Kraft ist. Das ist jetzt die Basis für den zweiten Teil im Text. In Jesus leben. Vorher ist in Jesus sein. Er wohnt in uns. Und jetzt ist es wie umgekehrt. Wir leben in ihm. Der Johannes braucht starke Gegensätze in seinen Texten. Er redet jetzt hier von Licht, von Finsternis. Und er sagt jetzt eigentlich, Gott ist Licht. Das ist die Botschaft, die ich euch jetzt bringe. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Licht heisst Rettung. In den Psalmen wird oft für Licht, Rettung, Heil, Erlösung gebraucht. Es heisst aber auch für Wahrheit, für Schutz, für Reinheit oder für Heiligkeit. Ihr kennt vielleicht das Zeichen von Yin und Yang. Dort dahinter steckt ein ganz anderes Gottesbild. Nämlich, es muss eine Ausgewogenheit sein, das Böse im Guten und das Gute im Bösen. Und dann muss das fließen und die Energie muss im Gleichgewicht bleiben. Aber der Text sagt etwas ganz anderes. Gott ist rein heilig. Auch wenn du vielleicht Sachen nicht verstehst über Gott in seiner Theologie oder in deiner Theologie, vielleicht fragst du, warum lässt das zu, Seb? Ist Gott wirklich so nur gut? Ist er nur Licht? Der Text sagt ja. Warum? Weil Licht Finsternis vertreibt. Finsternis ist nicht auf der gleichen Ebene wie das Licht. Ich kann hier Licht anzünden und Finsternis verschwindet. Je stärker Licht, je mehr Finsternis geht weg, also verschwindet. Umgekehrt können wir es nicht machen, also ich habe es noch nie können. Vielleicht wäre das das schwarze Loch, ich weiß es nicht. Also ich kann nicht eine Handvoll Finsternis nehmen und das Licht verschwinden. Geht nicht, ich kann nicht das Finsternis anzünden. Also das Licht ist stärker und vertreibt Finsternis. Wo Gott da so ankommt, Gott ist Kraft. Finsternis ist schlussendlich nicht Kraft. Finsternis muss nur weichen. Also kann bei Gott kein Finsternis bleiben, weil sie weicht automatisch. Das ist die Botschaft von Johannes. Gott ist Licht und in ihm ist kein Finsternis. Wenn man den Text jetzt ein bisschen liest, könnte es einem ein bisschen verwirren vielleicht. Es könnte einem auch vielleicht ein bisschen Angst machen, zu sagen, okay, ja, was heisst jetzt da? Bin ich jetzt im Licht oder bin ich jetzt in der Finsternis? Wenn ihr ja sagt, in ihm ist kein Finsternis. Und jetzt kommt er ja und sagt, ja, wenn jetzt jemand in der Finsternis lebt, aber sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ja, dann stimmt etwas nicht. Vielleicht schaust du auf dein Leben und sagst, ja, manchmal schieße ich ja auch Böcke. Heisst jetzt, ich lebe in der Finsternis. Der Text will nicht uns Christen verunsichern, sondern gerade das Gegenteil auslösen. Er will dich stärken. Nämlich, es geht hier darum, dass wir im Licht sollen wandeln. Und ich habe mir überlegt, wie man das vielleicht noch anders darstellen kann. Das ist, wenn du an einen See gehst. Und du kannst an den See hocken und auf den See schauen. Dann bist du am See. Und irgendwann kannst du entscheiden, ich gehe in den See. Und dann tauchst du ab und kommst hin und du schwimmst im See. Und das ist das, was der Text sagt. Entscheid, ob du ins Licht kommst, ob du in den See kommst oder ob du einfach nur am Rand hockst und vielleicht deine Füße baumelst im See. Und jetzt sagt der Text, du kannst entscheiden, im Licht zu leben. Komm in den See vom Licht. Und dann bist du dort drinnen und jetzt lebst du dort drinnen. Und warum du das kannst, kommt ja nachher auch wegen Christus, weil er dir Schuld vergeht. Das haben wir ja sehr eindrücklich oder eingehend, sage ich mal, angeschaut am Karfreitag, was Jesus wirklich da hat für uns. Weil er uns rein gewaschen hat. Darum kann ich in den Lichtsee gumpen. Und jetzt bin ich dort drin und bin umgeben in Jesus. Und jetzt kommt eine Entlastung nach im nächsten Vers. Und das könnte jetzt wieder wie ein Widerspruch gelten. Der Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das heisst, ich lebe im Licht. Und es ist doch noch möglich, dass ich auch sündige. Ich lebe nicht dann im Licht, wenn ich keine Sünde mehr habe und sündlos bin. Und das ist vielleicht das, was man manchmal ein bisschen verwechselt. Es ist eine Entscheidung, ob ich im Licht lebe oder nicht. Ich entscheide mich, im Licht zu leben, im See zu schwimmen. Und dann kann es manchmal sein, dass ich Wasser schlucke oder dass ich abtauche. Und dann kommt Jesus und zieht mich wieder Ruhe. Er reinigt mich wieder, stellt mich wieder her, pumpt vielleicht das Wasser aus der Lunge, dass ich wieder schwimmen kann. Jesus verlangt nicht von uns ein sündloses Leben. Er verlangt von uns, aber dass ich will in der Wahrheit leben, dass ich will mich reflektieren von ihm, dass wenn er kommt und er mir bescheint mit seinem Licht, dass ich korrigierbar bin, dass ich sage, ja, du hast recht. Da hat es noch Schattenseiten in meinem Leben. Ich habe mich dir her. Schein mein Leben aus. Verändere mich, sodass ich dir immer ähnlicher werde. Das hat dazu, dass ich bereit bin, mich in diesem Lebensprozess zu begeben. Und wenn Jesus, wenn ich Schuld habe, ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt. Und das ist die Entlastung und die Ermutigung. Ich schließe den Bogen. Kraftvoll leben. Es ist möglich, weil Jesus in uns lebt als ewiges Leben und weil ich in seinem Licht lebe, weil ich in den Lichtsee kommt, will ich umgeben bei ihm und mich entscheide, unter seinem Licht mein Leben zu verbringen. Will ich mich entscheide, mich, mein Leben für ihn zu einsetzen, das zu tun, was er will, seine Ziele zu verfolgen. Und das ist möglich zu erleben, egal wie gross, wie eng meine Grenzen sind im Leben. Ob ich älter, ob ich jünger bin, in dem Verfahren, wie Jesus mir die Kraft gibt, die ich brauche, in dem Moment, in diesen Grenzen, in meiner Krankheit, im Älterwerden oder selbst im Sterben. Wenn ich denke, wie der Stephanus gestorben ist, er ist gesteinigt worden und das war ein kraftvoller Tod. Er hat sogar gebetet für die, die ihn umbringen. Also selbst dann, wenn ich nur noch in dem See liegen und das Totenmännchen machen, probiert er das manchmal auch. Wenn man nur noch so alle von sich streckt, dann darfst du merken, dass dich das Wasser trägt. Dass dich Jesus trägt. Selbst dann, wenn du nicht mehr schwimmen kannst. Aber er ist da, du bist umgeben von ihm, du bist in ihm und er in dir. Und das ist die Kraft, die wir immer wieder neu entdecken dürfen und von dieser Kraft zu erzählen. Von dem sind wir Zeugen. Ja, ich lasse jetzt ein, vor den Thron Gottes zu kommen. Wir können vorkommen, wir wollen die Zeit verbringen. Vor dem Thron Gottes und ihn anbeten. Und ihm einfach danken für all das, wo er ist. Und vielleicht hast du Sachen auf dem Herz, die dich bewegen, belasten. Wir haben auch dahin Leute, die für dich beten, mit dir beten, dich segnen. Und ja, mach doch von dem Gebrauch. Und ja, ich bete jetzt noch. Danke, Jesus, dass du da bist. Und dass wir wirklich nicht einfach über einen hypothetischen Glauben reden müssen, sondern über das, was du in uns machst, über das, was du in uns bewegst. Und ich danke, dass du in die Welt gekommen bist, um uns wirklich das göttliche Leben zu geben. Dass du in uns wohnst und dass wir dafür in dir sind, geborgen. Und du siehst, wo wir stehen, jedes Einzelne. Ich bitte, dass du uns jetzt einfach begegnest, ansprichst. Und dass wir die Schritte tun, die nötig sind oder die dran sind. Der Heilige Geist, ich bitte, dass du wirklich Raum einnimmst jetzt hier und ja, unser Herz einfach berührst. Amen.
Ich möchte das Bild, das Joni jetzt gerade darüber erzählt hat, aufnehmen, weil für mich ist Anbetung die Zeit ein bisschen wie in einem See oder in einem Meer schwimmen.